Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
Und dementsprechend ist sie schon da, die Begrüßung. Ganz spontaner, schneller Einstieg in diese Folge. We are back, Ida. Hallo.
Ja, das ist jetzt richtig schwer, an die letzte Folge anzuknüpfen. Ich glaube, die ist so gut angekommen.
Ja, oder halt auch schön daran anzuknüpfen, weil wir diese positive Energie von der Folge zuvor mit Sven jetzt in unsere 101. Folge einfach mitnehmen, würde ich sagen.
Ja. So ein bisschen, das ist wie so ein neues Schuljahrgefühl, so neue Blöcke, neue Hefte, alles kann nochmal neu umstrukturiert werden.
Ja.
Ja, ich freue mich auf dieses Kapitel und bin gespannt, ob wir die Euphorie mit in diese Folge nehmen können.
Ich muss sagen, ich fand das immer so schön bei einem neuen Schuljahr. Da hatte ich auch immer so einen Anflug von neuem Perfektionismus. Also alle neuen, diese Buchumschläge, die man immer kaufen musste oder sollte, um das Buch zu schützen.
Mhm.
Und Blöcke und Stifte und all das. Und dann saß man immer perfekt vorbereitet und alles rausgeputzt am Tisch und nach zwei Wochen hatte sich das dann wieder.
Ja, das kenne ich auch. Oder wenn man dann das erste Mal das Datum falsch geschrieben hat und dann durchstreichen oder killern musste und dann sich geärgert hat, jetzt ist die ganze Seite hin.
Killern, stimmt, ja. Oder Tippex, ja.
Ja, ich war gerade letzte Woche, als ich zu Hause war die Diskussion für das neue Schuljahr, für die Schulbücher, Schulbuchbestellungen, dass meine Geschwister, also mein Bruder zum Beispiel, nur noch mit dem Tablet Unterricht hat und gar keine Bücher mehr leiht. Mhm. Da habe ich nur gedacht, also ich habe mich immer gefreut, wenn ich Bücher geliehen habe und dann war so von dem Schuljahr über mir hatte jemand reingeschrieben mit Bleistift die Lösung oder so. Mhm. Das kann dem ja dann leider nicht mehr passieren.
Wobei ich es immer cool fand, wenn ich ein neues Buch gekriegt habe. Es gab dann immer diese bisschen, wie sagt man denn,
ranzig.
Jahre gekommenen.
Ranzig.
Und
so
es gab die neuen.
Seiten.
Ja, ich wollte immer die neuen, aber bei den alten war halt immer das Coole, dass halt, wie du gerade gesagt hast, manchmal jemand schon reingeschrieben hat oder so.
Mhm.
Ja, also ich muss sagen, jetzt auch gerade diese Diskussion mit iPad und keine Ahnung, ich bin so froh, dass wir gedruckte Bücher hatten. Also, dass das alles noch so handfest war bei uns.
Ja, das stimmt, aber auf der anderen Seite finde ich es schon auch zeitgemäß, dass man das jetzt auch anders lernt. Also die hatten es trotzdem bis zur, ich weiß es nicht, ich will es nicht falsch sagen, 8., 9. Klasse.
Mhm.
Aber dann ist es jetzt, finde ich, schon auch zeitgemäß, Unterricht mit dem Tablet und so zu machen und nicht dann, erst wenn man in die Uni kommt, völlig schockiert zu sein. So ging das mir so ein bisschen, vor allem als ich nach Innsbruck gewechselt bin, wie viele verschiedene Anwendungen ich erstmal lernen muss. Deswegen.
Wenn wir jetzt schon kurz dieses Thema haben, weil das ist ja, das ist eine Diskussion, die ich auch häufig mit dem Toni zum Beispiel habe. Bist du dann bei, also jetzt weg von Schulbüchern, aber beim Lesen noch Fan von einem Buch in der Hand halten oder E-Reader?
Hm. Ich habe nicht mal einen E-Reader. Ich finde, die Haptik, die so ein Buch hat, ist was ganz anderes.
Und sehr gut.
Ich mag das auch, dass man sieht, wenn die Bücher danach ausgelesen sind. Also da bin ich auch nicht so, dass es die Seiten perfekt bleiben müssen, sondern ich mache da oben auch ein Eselsohr rein. Also Bücher, das, ja, ich weiß nicht, also zu einem E-Book bin ich auf jeden Fall noch, da bin ich noch ganz weit entfernt. Du auch?
Mhm. Ja. Also ich bin auch, ich finde dieser Geruch von einem Buch und dieses Rascheln, wenn man umblättert und so, ich bin da schon auch ein ganz, ganz großer Fan von, muss aber zugeben, ich sehe schon hier und da auch die Vorteile von einem E-Reader, so gerade dieses Thema Beleuchtung oder wenn man halt dann ein Buch ausgelesen hat und dann kann man einfach, nimmt man dieses Ding in die Hand und hat eine ganze Bibliothek quasi in diesem Teil drin. Ist schon auch cool, aber aktuell ist das noch ein absolutes No-Go. Ein Buch muss grifffest und handfest und in Farbe in meiner Hand liegen quasi.
Mhm. Aber ich muss schon auch sagen, jetzt beim Recherchieren oder so für die Uni, ich tue mich viel, viel härter damit, Artikel und Sachen, Paper und so nur online zu lesen. Ich kann das irgendwie besser aufnehmen, wenn ich das ausgedruckt vor mir habe oder in einem Buch vor mir habe, wenn ich mir dazu Notizen handschriftlich mache. Ich weiß nicht, das ist für mich nicht das Gleiche, wenn ich das im Computer schreibe.
Ja.
Aber es ist auch vielleicht eine Eigenart.
Nee, glaube ich nicht. Ich bin da sehr ähnlich. Ein interessanter Exkurs, den wir jetzt hier gerade gegangen sind.
Ja, das stimmt.
Ja, ganz was anderes.
Ja, dann stelle ich jetzt einfach deine Frage. Wie geht's dir, Kimi?
mir geht's sehr gut, muss ich sagen. Ich hatte wunderschöne 4 Tage in Italien. Wir waren wieder in Arco.
Zweite Heimat.
Ja, ist wirklich so. Es fühlt sich wirklich ein bisschen so an. Es ist wirklich, war wunderschön, da hinzufahren, reinzufahren, anzukommen. Das Wetter war mega toll und einfach, ja, ich mag diesen Ort so gerne. Es ist zum Laufen wunderschön und dann auch im Zusammenhang mit diesem, mit dem Wettkampf, den ich dann am Samstag hatte, war das auch super schön und war einfach echt eine richtig tolle, kurze Auszeit irgendwie. Und ja, deswegen, mir geht's sehr gut. Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe heute Ruhetag, der ist auch sehr, der kommt mir sehr gelegen, weil ich hatte, hab im Anschluss an den Wettkampf dann nochmal einen Longrun drangehangen und habe sowieso diesen ganzen Wettkampf in eine Trainingswoche eingebaut und merkt das gerade, dass ich dann doch, ja, dass mein Körper nach einem Pausentag verlangt und deswegen bin ich heute sehr Ruhe in mir.
Sehr ausgeglichen.
Sehr ausgeglichen, ja.
Ja, es ist ein guter Plan. Ich glaube, am Wochenende war es sonst nicht so, also hier zumindest in den Alpen nicht so schönes Wetter, deswegen glaube ich, dass der Gardasee war ein guter Call.
Mhm, war ein guter Call, ja. Mhm. War auf jeden Fall wirklich richtig, richtig schön und war auch, ich muss sagen, jetzt seit langem mal das erste Mal, dass ich nicht so ganz happy war, wieder heimzukommen. Also es, sonst betrete ich ja meine Wohnung immer mit einem gewissen Strahlen. Das war gestern Abend auch so, aber trotzdem wäre ich schon auch gern noch geblieben, muss ich zugeben. Von daher.
Du weißt aber auch schon, dass du jetzt richtig in diese Klischee-Kerbe Münchnerin reinschlägst. Die ganze Woche in München, das Wochenende im Gardasee.
Tja, es ist soweit.
Fehlt nur noch dein Boot, was dann?
Wenn schon, nee. Wenn schon kein anderes Klischee, dann wenigstens das. Nee, das war, ja, ich weiß das auch, dass das ein absolutes Privileg ist und so. Genauso fühlt sich's auch an. Also das ist nichts, was ich als selbstverständlich nehme, aber das ist schon sehr, sehr schön. Ja, Ida, und du? Wie geht's dir?
Ja, ich würde sagen, okay. Hatte auch eigentlich die letzten paar Tage war ich in Garmisch-Partenkirchen, konnte gut trainieren, hatte eine gute Trainingswoche. Dafür, dass ich die Woche davor nur so 3x30 Minuten noch flach laufen konnte, bin ich jetzt letzte Woche, ich glaube, 125 Kilometer oder so gelaufen und irgendwie 7000 Höhenmeter, also schon einiges wieder im Vergleich zu vorher. Und der Fuß wird Tag für Tag besser, also mir ist schon klar, dass das immer noch nicht ausgeheilt ist. Da habe ich letztes Mal so viel Feedback drauf bekommen, deswegen muss ich das, glaube ich, in so einem Beisatz mal sagen. Aber ich kann halt schmerzfrei laufen und gehen.
Kann und lauffrei schmerzen, Leute.
Ja. Und mir tut natürlich nur noch die Bewegung weh, die des Umknickens. Aber auch das wird Tag für Tag besser. Und mir ist schon klar, dass ich einfach nicht wieder umknicken darf. Das wäre natürlich Worst Case, aber das ist halt so ein bisschen das Risiko, was ich bewusst eingehe und kann mich deswegen alles, was das Lauftechnische angeht, absolut nicht beschweren.
Du hast gerade das Wort technisch in den Mund genommen. Eine fantastische Überleitung zu meiner Frage, weil wie machst du das dann bei knapp 7000 Höhenmetern? Hast du das dann nach wie vor so gemacht, dass du eher auf, ich weiß nicht, Forstwegen hochgelaufen bist, versucht hast, das Technische zu umgehen? Oder wie, was macht da dein Kopf? Weil ich kann mir schon auch vorstellen, dass man dann hier und da schon ein bisschen in den Fuß rein denkt und ein bisschen langsamer vielleicht hier und da runterläuft oder so, oder? Oder gar nicht?
Ja, ich meine, ich bin sowieso eher vorsichtig vom Typ her und mir haben jetzt aber einige Leute gesagt, auch beim Rehab-Training in der Base, ich darf auf keinen Fall zu vorsichtig sein, nicht zu sehr mich zerdenken, dass da im Kopf so eine Blockade kommt und ich würde sagen, das habe ich ganz gut hinbekommen. Anfang der Woche bin ich schon vor einem Forstweg gelaufen, aber dann bin ich halt ab Donnerstag so die Zugstrecke, also vom Zugspitz Ultra Trail von den 100 Meilen, die ich laufen will, die kleinere Schlaufe abgelaufen, die ich noch nicht so in der Richtung und am Stück kenne, sondern ich kenne so ein paar Teile aus den Four Trails 2019 davon, ein paar Teile vom Transalpine Run, aber wollte mir es einfach nochmal genauer anschauen und da ist ja auch ein Stück, wo Helmpflicht ist, wo es technisch und so ein bisschen mit Klettern ist. Ich wollte eigentlich alles, was so richtig technisch ist und auch wo noch Schneefelder sind, noch nicht laufen, weil ich da den Fuß ja noch nicht mit belasten wollte. Aber es, da komme ich auch beim Training der Woche nochmal drauf zurück. Das hat nicht ganz so geklappt. Also ich habe mich da so ein bisschen unwissend, oder unwissend ist vielleicht falsch gesagt, aber ich bin so ein bisschen da ungeplant reingeholpert. Und dann habe ich festgestellt, okay, es geht doch. Ich kann den Fuß ja schon voll belasten und mich da drauf verlassen. Und deswegen ist diese Hürde jetzt auch so ein bisschen weg. Und ich bin die letzten 2 Tage dann auch echt technisch da gelaufen.
Hä, aber Helmpflicht noch mal ganz kurz. Also bei dem 100-Meiler ist Helmpflicht ab bei einem Stück. Das wusste ich gar nicht.
Ja, schrecklich.
Was? Aber muss man den dann am Rucksack mit transferieren?
Also es kam letzte Woche eine E-Mail, dass man den an der Verpflegungsstation vor dieser Stelle mitnehmen muss. Mhm. Aber wenn das genauso ist, wie ich es jetzt verstanden habe, dann ist es trotzdem erstmal ein ganz schön laufbares Forstwegstück, ein langes, wo man den dann dabei hat. Und in meinem Kopf ist halt die ganze Zeit so, setze ich den dann auf, weil das ja sonst am Rucksack mich total nervt. Aber wenn ich den aufsetze, dann muss ich ja eine Helmfrisur machen. Also ich kann nicht meinen Zopf machen, weil ich das sonst beim Laufen brauche. Wenn ich den Zopf unten machen muss, sind meine Haare viel zu lang und hängen vorne in den Flasks. Also ich bin schon richtig drin in diesem...
Ein Rattenschwanz, der hier losgetreten wurde.
Ich glaube, ich muss mir vorher einfach eine Glatze schneiden, um dieses Problem zu umgehen. Nur, weil ich da einen Helm mitnehmen muss.
Wir meinen jetzt natürlich nicht, muss man vielleicht dazu sagen, dass es nicht gut ist. Und es gibt bestimmt einen Grund, warum es diesen Helm gibt und so. Es geht hier rein jetzt wirklich um diesen Rattenschwanz-Frisur. Und aber auch, dass es dann so wippt am Rucksack.
Genau, deswegen würde ich ihn eher aufsetzen. Ja. Ich glaube, sonst kriege ich Rückenschmerzen. Und dann nach diesem Stück soll irgendwie, wenn es weniger technisch ist, dann so eine Abgabestelle kommen. Es hat sicher einen Sinn aus Sicherheit. Aber ich glaube, ich komme beim Training der Woche nochmal drauf zurück, ob ich finde, dass es das unbedingt bräuchte.
Okay, gut. Dann wollen wir mal nicht zu viel vorwegnehmen. Damit ist auch auf jeden Fall klar und entschieden und safe, dass das mit dem Zut auf jeden Fall klappt mit deinem Fuß.
Ja, also wenn ich jetzt nicht mehr umknicke vorher, dann ja. Und im Rennen muss ich ihn dann einfach gut tapen, dass ich nicht wieder umknicke. Aber eigentlich bin ich sehr confident, dass das gut funktioniert, fühle mich gut beim Laufen und habe eigentlich das Vertrauen, was es braucht. Deswegen, und es ist ja immer noch 3,5 Wochen Zeit. Das ist auch immer noch ein bisschen was. Genau. Aber jetzt kommen wir zum Training der Woche und du darfst starten.
Das Training der Woche.
Ja, ich habe heute den Tenno Trail als mein Training der Woche dabei, der im Rahmen vom Garda Trentino Trail stattgefunden hat und ich bin da gestartet. Ich habe mich da schon vor einer Weile angemeldet gehabt, aber war mir nicht so sicher, ob ich laufe, je nachdem, ob ich Innsbruck laufe oder nicht, ob es dann zu viel wird. Da ich aber Innsbruck nicht gelaufen bin, war dann klar, okay, ich werde beim Garda Trentino laufen. Es waren 30 Kilometer und 1600 Höhenmeter hoch. Und ich kenne die Strecke auch. Ich bin die schon ein paar Mal gelaufen, im Januar auch schon und so und wusste, was mich da erwartet. Es ist eine sehr, sehr schöne Strecke, sehr laufbare erste 20 Kilometer, wo es aber immer nur hoch, hoch, hoch geht. Und dann der letzte Part ist sehr technisch, aber auch wunderschön. Und wie gesagt, ich bin mit einer vollen Trainingswoche in diesen Wettkampf rein, habe mich super gut gefühlt, habe mich richtig drauf gefreut. Das ist ein super schönes Event, typisch italienisch. Wir sind auch zu spät gestartet.
Echt?
Also nicht allzu sehr 10 Minuten. Aber
schon ein bisschen.
Es hat mich direkt, Ida, also mein deutsches Herz war gleich mal gestresst. Ich habe dann auch kurz, weil wir sind um 11 gestartet, was eh schon sehr spät ist für mich. Mhm. Es war sehr warm. Und dann war halt so, boah, okay, nehme ich jetzt mein Gel doch ein bisschen früher, weil wir später gestartet sind und so. All das ging dann in meinem Kopf schon los, hat mich auch etwas gestresst. Man hat es mir angesehen. Aber dann kam der Startschuss und es war, und das muss ich sagen, ist wunderschön zu merken. Ich habe auch in Amerika, auch beim Mountainman, ich habe einfach gerade sehr, sehr, sehr viel Spaß am Wettkampflaufen. Das war letztes Jahr nicht so. Nicht bei allen. Ich habe, keine Ahnung, es macht mir Spaß. Es erfüllt mich total.
Voll schön.
Ich merke einfach, dass ich das schon alles aus einem Grund mache und dass mir das wahnsinnig viel gibt. Und ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt. Ich habe ein bisschen mit der Wärme zu kämpfen gehabt. Tatsächlich, muss ich sagen, hatte dann Glück, dass es dann doch ein bisschen zugezogen ist. Und hatte einfach echt ein gutes Rennen, habe mich stark gefühlt, Verpflegung hat super funktioniert, guter Magen, alles war gut. Und dann bin ich mit einer Zeit von 2:47 ins Ziel gelaufen, habe gewonnen. Das ist natürlich war natürlich sehr, sehr schön, dieses Siegesband da hochheben zu dürfen. Das ist natürlich immer ein sehr besonderer Moment. Und ja, hatte einfach ein schönes Rennen, war ein gutes Training der Woche, dementsprechend ein guter Trainingsreiz. Der Guy hat mir als Zeitvorgabe, wenn man so will, 2:45 eingetragen. Mit 2:47 bin ich ins Ziel gelaufen. Ich würde sagen,
sehr gut getroffen.
Alles gut getroffen. Und was noch schön war, jetzt in diesem Rahmen vom Podcast vielleicht noch, die dritte vom Tenno Trail kam danach zu mir und meinte, sie ist große Podcast-Hörerin und hört uns immer so gerne zu. Und das war natürlich ein schönes Plus, das zu hören. Und ja, alles in allem ein schönes Event. Und genau, deswegen ist es schön der Woche.
Ja, also ich finde, das klingt nach einem sehr coolen Wochenende. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Gardasee-Ausflug und ein gutes Training der Woche. Vor allem, wenn du dann am Tag drauf, am Sonntag auch noch einen Longrun machen konntest, war es ja echt für die Trainingsqualität voll die gute Belastung. Und ich habe auch eben noch kurz in unserem Instagram-Kanal eine Nachricht gelesen, hat auch jemand geschrieben, der da den Marathon gelaufen ist, dass sie unsere Playlist die ganze Zeit gehört hat.
Oh, echt schön. Ja, ich muss zugeben, ich habe nicht unsere Playlist gehört, ich habe mir wieder
toll,
eine gebaut. Aber ja.
Schön meine ganze Vincent Weiss Musik aussortiert. Kannst du zugeben?
Ja, das und auch, ja, also ich habe sie mir letztens mal angeguckt, weil ich habe Svens Lied mir mal jetzt mal angehört, weil es mich interessiert hat. Also absolut nicht mein Fall, aber nichtsdestotrotz. Schöner Mix natürlich. Und dann ist mir Rhabarber auch über den Weg gelaufen. Und
da musstest du an Mimi denken.
Da musste ich an Mimi denken. Und also diese Playlist ist echt kunterbunt. Das ist echt ein absolut irrer Mix, aber voll schön, wenn die Leute es beim Laufen hören. Das ist ja genau das, worum es uns geht. Deswegen ist ja alles genau richtig so. Mhm. Ja, was ist denn dein Training der Woche?
Also ich bin eben beim Ablaufen dieser kleineren Schlaufe, bin ich am Donnerstag die Kilometer 67 bis 99 war das etwa gelaufen. Das ist so Biberwier bis Leutasch. Und da war echt relativ schlechtes Wetter. Also es war sehr kühl. Es hat ein paar Mal Regenschauer gegeben und auch zwei so richtig heftige Hagelschauer.
Mhm.
Und ich wusste eben aus der E-Mail, dass diese Helmpflicht ist, aber habe mir gar nicht so ganz genau angeschaut, wo die ist. Ich habe irgendwie in meinem Kopf damit gerechnet, naja, die wird bei einer Scharte sein oder bei der Hohen Munde irgendwie. Aber habe nicht genau geschaut, wo, auf welchem Abschnitt das ist. Und bin deswegen einfach drauf losgelaufen. Und bin dann halt über diesen Abschnitt, wo dann im Rennen die Helmpflicht ist, halt auch einfach drüber weggelaufen.
Mhm.
Ich habe in dem Moment mich schon gewundert, oh, da ist ja echt ein bisschen, wo man sich hier an so einem Stahlseil festhalten muss, ein bisschen klettern muss. Ist ja schon ganz cool, aber natürlich auch fordernd, wenn man 100 Meilen läuft und das irgendwie bei Kilometer 80 oder so kommt oder 85. Aber habe mir nicht so viel dabei gedacht und dann eben danach zu Hause gesehen, dass das der Part ist, wo man den Helm tragen muss. Und da war ich dann schon, einerseits habe ich gedacht, okay, wenn das die schlimmste Stelle sein soll, dann ist es ja voll machbar. Andererseits habe ich gedacht, braucht es da wirklich den Helm? Ich glaube, die Begründung ist, dass halt, wenn mehrere da unterwegs sind, Steine oben losgetreten werden können und dann ist es natürlich gefährlich. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie crowded das dann wirklich ist. Bei etwa Kilometer 85, wo sich ja ein Feld schon wirklich weit auseinanderzieht.
Mhm.
Und es ist halt nicht so ein langes Stück. Also ja, ich glaube, zur Sicherheit ist es immer besser, aber trotzdem habe ich dann erstmal gedacht, oh okay, und dafür muss man dann so lange den Helm mitnehmen. Naja, ich weiß nicht.
Mhm.
Aber gehört dazu und geht ja allen gleich. Und
ja.
Ich Profi habe beim Packen und Losfahren nach Garmisch meine ganze Verpflegung vergessen. Also ich habe meinen Trail-Rucksack schön eingepackt, aber ich habe keine Flasks mitgenommen, keine Gels, kein Getränkepulver, nichts.
Ida.
Ja. Und dann bei diesem Abschnitt beim Ablaufen habe ich irgendwann so richtig gemerkt, oh, ich habe keine Energie mehr. Dabei hatte ich vorher richtig gut gefrühstückt, weil mir das dann natürlich aufgefallen ist. Aber es war dann echt schrecklich und zäh. Und da habe ich nur wieder gemerkt, jetzt bin ich es halt so gewohnt, mich bei meinen längeren Läufen oder bei meinen Läufen allgemein zu verpflegen, wenn das mal nicht geht. Was ich früher ganz selten gemacht habe, einfach weil ich mich nicht so auskannte, dann, boah, da fehlt einem so die Energie, das ist was ganz anderes. Ich war danach auch so K.O., obwohl ich gar nicht mal wirklich schnell gelaufen bin. Es war natürlich kalt, sodass ich so ein bisschen ausgekühlt bin, aber boah, da hat es mir so gefehlt an Energie und Zucker und war ich froh, als ich dann zurück zu Hause war und was essen konnte.
Gab es nicht mal ein Babybell, was du aus einer Tasche hast ziehen können oder
nee,
irgendwas?
Nicht mal ein Babybell oder ein Wärters. Ich hatte gar nichts dabei.
Okay. Ja, da sieht man mal, dass das dann doch irgendwie irgendwann so ein Gewohnheitsding wird, gell? Dass man einfach irgendwie weiß, hey, man hat was in den Flaschen oder sei es nur irgendein Riegel oder irgendwas, was man manchmal in den Rucksack steckt, so ein Notgroschall.
Ja, das stimmt.
Aber ja.
Ja, also die Hütten, wo ich vorbeigelaufen bin, hatten auch eh zu, aber dann an dem Abend wurde ich dann auch von der Garmischer Community gerettet. Da habe ich dann von Sun, heißt es, glaube ich, spricht man es aus, das Getränkpulver zum Testen bekommen. Und das habe ich dann die nächsten Tage mitnehmen können. Aber ohne das hätte ich keine Verpflegung mit gehabt für all die Tage Training. Also richtiger Profi am Berg.
Mhm. Ja, spannend. Mhm. Aber ich bin halt bei sowas immer so ein bisschen, also wenn ich mein Zeug vergesse, ich tue mir dann so schwer, dann was Neues irgendwie mitzunehmen oder halt mir was leihen zu lassen oder sonst was, weil ich halt immer Angst habe, dass ich mir meinen Magen zerhau mit ungewohnten Sachen.
Mhm. Kenne ich. Aber ja. Besser als gar nichts haben. Und das, was ich sonst nehme, die Blackline von Powerbar, die habe ich halt da jetzt einfach nicht herbekommen in dem Moment. Mhm. Ich hätte mich halt einfach früher drum kümmern müssen. Ich hätte theoretisch auch nach Innsbruck zurückfahren können, es holen können, aber ich wollte es schon sowieso mal probieren und so hat es jetzt gepasst. Aber da in dem Training ist mir das ganz doll aufgefallen, dieses nur mit Wasser laufen, das funktioniert nicht mehr.
Mhm. Ist es dann für dich, wäre es eine Option gewesen, so, weiß ich nicht, beim Frühstück irgendwas einzupacken oder ist das dann gar keine Option?
Ja, ich weiß nicht, ob das erlaubt gewesen wäre, vom Frühstückstisch was mitzunehmen.
Ja, das ist doch völlig egal. Also,
nein, okay. Also in der Unterkunft, weißt du.
Ach so.
Das war ja dann, also ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich hatte so viel gefrühstückt, dass ich dachte, das reicht locker. Ich bin auch relativ früh danach aufgebrochen und habe gar nicht mal gewartet, bis ich so richtig verdaut habe. Aber ich hätte einfach irgendwie mir vorher beim Supermarkt irgendeinen Riegel kaufen sollen, irgendeinen Müsli-Riegel, um irgendwas dabei zu haben.
Hm.
Aber mache ich beim nächsten Mal besser.
Wollte gerade sagen, das wird jetzt nicht mehr passieren. Am besten überall, wahrscheinlich ist deswegen auch das Babywell da gelandet, wo es gelandet ist, in jedem Laufrucksack, den es gibt, so ein Notgroschall reinpacken und dann jahrelang vergessen und dann irgendwann wieder ausgraben.
Oh, ja, eigentlich wäre das schon gut, aber das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, das ist so drin von früher, wenn ich vom Ballett kam oder vom Tennis, musste ich immer sofort meine Tennistasche, meine Balletttasche, alles ausräumen, Wäsche wegräumen, alles an Essen und Trinken rausräumen. Das war so, so wichtig zu Hause und so drin, dass ich das heute nicht kann. Wenn ich einen Trail-Rucksack mit nach Hause nehme, der muss komplett ausgeräumt werden.
Ja, da sind wir genau gleich. Also ich bin da auch so ein, weiß ich nicht, so gezwungen, also sobald man daheim ist, also auch bei jedem Rennen, egal wie es einem geht, egal wie, also man friert, ob man nass ist, völlig egal, es wird zuerst dieser Rucksack ausgepackt, es werden zuerst die Flasks ausgespült und es wird auch zuallererst mal alles eingeweicht, was man anhatte und dann darf man duschen, da bin ich echt auch so, also ich kann das total nachfühlen.
Ja, bei den Flasks nach dem Rennen bin ich so richtig, da bin ich picky, da bin ich so, diesmal habe ich nach dem Rennen zum Beispiel bei Mont Ventoux habe ich zu David und Johannes gesagt, die sind so eklig, die fasse ich nicht mehr an. So dass die dann gesagt haben, okay, dann waschen wir sie halt aus. Da habe ich einen richtigen Aufstand gemacht, ich weiß auch nicht. Aber sonst schließe ich mich dir an.
Ja, nee, ich bin da echt ein bisschen, zwanghaft unterwegs. Aber das ist ja auch in Ordnung, jeder hat seine Macken.
Das ist eigentlich keine Macke, das ist völlig okay.
Naja. Aber das klingt doch nach einem erfolgreichen Trainingswochenende jeweils.
Das stimmt.
Ja.
Aber jetzt, um nochmal zu deinem Rennen zurückzukommen, hast du einen Laufsong der Woche, weil du hast gesagt, du hast Musik gehört.
Der Laufsong der Woche. Ich habe Musik gehört und ich habe es dir ja auch schon geschrieben. Ich habe wirklich ein paar Mal den Moment gehabt, wo ich mir dachte, das ist er. Das ist der Laufsong der Woche. Ah nee, dann doch der. Und ich habe jetzt mal einen mitgebracht. Ehrlich gesagt wundert es mich ein bisschen, dass der bisher noch nicht von uns mitgebracht worden ist, weil es ist wirklich auch ein Song, den man gerade überall hört. Aber ich muss wirklich sagen, er hat mich gerade wirklich sehr. Also ich höre den gerade rauf und runter. Ich finde ihn irgendwie sehr toll. Und zwar, du kennst ihn hundertprozentig, Ordinary von Alex Warren.
Mhm.
Der ist wirklich, muss ich sagen, der geht ins Herz. Also mich hat er sehr getragen am Wochenende. Und ich habe ihn erst letzte Woche entdeckt, wenn man so will. Und
echt?
Er ist jetzt schon, also ich habe ihn davor schon mal gehört natürlich, aber ich habe ihn erst letzte Woche quasi in meine sämtlichen Playlists rein. Und er ist jetzt bei On Repeat auf Platz 1 aktuell. Also kann man sich vorstellen, wie viel ich ihn gehört habe in der letzten Woche. Genau, und ich finde den mega gut, muss ich wirklich sagen. Und deswegen rauf damit in die Playlist. Das ist mein Mitbringsel. Ja.
Nee, der ist schön. Ich finde so ein bisschen, der ist halt bei Instagram wieder auf jedem Reel. Ich glaube, ich habe den auch auf meinem Reel vom Mont Ventoux drauf, von der Ziellinie. Ist natürlich ein sehr emotionaler und schöner Song, aber mir geht es immer so, wenn ich dann den 1000-mal eingespielt bekommen habe, dann bin ich irgendwann okay. Und brauchst jetzt erstmal ein paar Monate, bis ich den wieder regelmäßig hören kann, aber ist ein richtig schöner Song und gehört auch auf die Love-Playlist, finde ich schon.
Weißt du, was witzig ist? Weil das hatten wir ja mal mit diesem Song Anxiety.
Ja.
Ich habe da doch mal geschimpft, dass man den jetzt nicht mehr hören kann und so.
Ja.
Und dann.
Jetzt kannst du ihn wieder hören.
Nee, nicht mal jetzt, sondern nur ein paar. Ich weiß nicht mal, ob es eine Woche war. Vielleicht eine Woche später bin ich in so ein, habe ich den rauf und runter gehört und davor noch dauernd geschimpft, oh, jetzt kann man den nicht mehr hören und so. Von wegen. Da hat die Schreiber den so oft gehört, dass also wirklich auch rauf und runter. Ich war dann doch ein bisschen drinnen. Also muss ich mich zurücknehmen. Also ja, es ist echt, manchmal schafft es Instagram oder Social Media dann solche Songs so, keine Ahnung, kaputt zu machen fast schon, dass man die eine Weile nicht mehr hören kann. Aber in dem Fall muss ich sagen, das hat sehr kurz angehalten. Also das war echt nicht mal eine Woche. Und dann war ich so, ja, nee, irgendwie ist es doch ziemlich gut. Aber ja, mal schauen, wie lange es jetzt mit Ordinary geht. Aber im Moment hat es mich noch sehr, der Song.
Ja, der ist auch schön. Aber ich kenne das. Entweder, dass man den Song eigentlich erstmal gar nicht mag und dann muss man ihn nur oft genug hören, bis man ihn wirklich fühlt.
Ja.
Oder umgekehrt, man findet den Song total toll, dann hört man ihn aber so oft auf Reels, dass man denkt, Gott, jetzt kann ich ihn aber auch nicht mehr hören. Also
ja.
Beides kenne ich.
Ja. Hast du denn einen Song dabei oder machen wir diese Woche?
Ich habe keinen mitgebracht, weil wir ja anlässlich der 101. Folge neue Rubriken mit einbringen wollen. Und wir machen das nicht so, dass wir auf irgendwelche speziellen Rubriken extra verzichten oder extra alle machen, sondern wir haben jetzt einfach mehrere Möglichkeiten und man kann einfach immer mitbringen, worauf man Lust hat. Und
das finde ich sehr gut.
Ja, genau. Und ich habe für nach unserer Community-Frage noch eine Rubrik dabei, die wir neu einführen.
So. Sehr schön. Das heißt, wir machen jetzt erstmal noch ein altbekanntes Muster, das heißt Community-Frage.
Mhm.
Und die finde ich sehr schön. Passt auch sehr gut. Und ich stelle sie dir zuerst. Sie kommt von der Emma.
Die Community-Frage.
Ich habe sie jetzt mal so zusammengefasst. Wie macht ihr das denn generell mit Startnummern, Urkunden, Medaillen und Pokalen? Hebt ihr alles auf, was ihr bei Läufen bekommt oder nur von besonderen Rennen? Und sie bezieht sich dabei auf deine Geschichte, wo du meintest, du hebst deine Startnummern von guten Rennen immer auf. Deswegen, ja, wie machst du das denn generell?
Also erstmal ist mir bei der Frage aufgefallen, dass wir beim Trailrunning eigentlich nie Urkunden bekommen.
Mhm.
Das kenne ich vom Tennis früher oder auch von den Meisterschaften auf der Bahn, von Landesmeisterschaften Norddeutschen oder Deutschen, dass man immer Urkunden bekommen hat. Das gibt es beim Trailrunning eigentlich gar nicht.
Mhm.
Dementsprechend meine Urkundenmappen, die sind alle im Keller und da war ich ewig nicht dran. Ich glaube, die letzte Urkunde, die ich da reingemacht habe, war die Bachelor-Urkunde. Also
ja, okay.
Das ist jetzt auch ein bisschen her. Ich habe im Keller, glaube ich, 4 Kartone mit nur Pokalen und Medaillen drin. Viel halt von Straßenläufen früher, vom Tennis auch noch, auch sehr große oder schwere Pokale von da noch. Vom Laufen, vom Trailrunning jetzt sind es vor allem Medaillen. Und die besonderen Medaillen wie von der WM oder eben von den UTMB-Rennen oder auch Pokale wie jetzt vom Mont Ventoux, die hebe ich mir schon hier oben auf. Also die stehen in meinem Sportzimmer, da wo das Laufband steht.
Mhm.
Da ist so ein Einbauwandschrank und daneben ein Regal und in dem Regal stehen die bzw. hängen. Das so wie so ein Jacken, wie nennt man das, so ein Aufhängerhaken, den habe ich da an das Holzbrett gebohrt und da hängen so die besonderen Medaillen. Aber sonst, ich heb das schon alles auf, aber auch vieles, ehrlich gesagt, im Keller. Nur die besonderen Sachen aus den letzten Jahren hängen und stehen da. Und sonst habe ich noch überlegt, ich habe nach unten geschaut, was ich da noch drin habe. Ich habe da noch alte Trikots drin von der Bahn. Und 32 Liter Shirts von den Transalpinen und Four Trails Rennen, von den Etappenrennen, habe ich auch alle aufgehoben. Ich glaube, 2 habe ich mal verschenkt, aber sonst alle aufgehoben. Und früher gab es halt so, gibt es heute wahrscheinlich auch noch, aber jetzt laufe ich das halt nicht mehr. Wimpel, wenn man Landesmeisterin geworden ist oder Norddeutsche, die hat man dann auf diese Einlaufhosen genäht und sowas habe ich halt auch aufgehoben. Oder so Anstecknadeln vom DLV für Top 5 in der Jahresbestenliste, so Sachen. Das habe ich schon alles da, aber eben unten vielleicht, weiß ich nicht, wann man sich das dann später anschaut, wenn man alt ist oder so, aber wegtun kann ich es auf keinen Fall. Wie ist es bei dir?
Tatsächlich ein bisschen anders. Ich habe bei meinem großen Umzug von Bamberg nach München habe ich ziemlich aussortiert, das weiß ich noch, und da habe ich echt viel Ich hoffe, ich kriege da jetzt keine Schimpfe. Ich habe sehr viel weggeschmissen.
Hast du das wenigstens an so einen Pokalshop oder so gespendet?
Nein.
Oh, okay.
Also ich habe wirklich da mal dann einen harten Cut gemacht und habe sehr, sehr viel weggeschmissen. Und das ziehe ich bis heute, muss ich sagen, durch, weil ich habe den erst ehrlich gesagt auch einfach nicht so viel Platz. Ich habe eine sehr kleine Wohnung hier in München. Und ich muss aber auch sagen, ich wüsste gar nicht so richtig, was. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche einen Pokal gewinne und sich die dementsprechend häufen, aber nichtsdestotrotz häuft sich natürlich über die Jahre was an. Und ich habe richtig gemerkt in Bamberg damals, ich hatte so viel Zeug im Speicher liegen, was ich mir nicht mehr angeguckt habe, was mich auch gar nicht so berührt hat und keine Ahnung. Und dann habe ich irgendwann mir gedacht, nee, also ich hebe ein paar Sachen auf, wo mein Herz dran hängt, aber wirklich nur wenig. Also was hier in meinem Regal steht, ist zum Beispiel von den Infinitrails ein Holzpokal, mein Pokal von Südafrika letztes Jahr. Ich muss sagen, es sind hauptsächlich Holzpokale, die ich aufhebe, weil ich die immer sehr besonders schön finde. Der vom Eiger steht da, der von Canyons steht da. Aber ich habe sehr, sehr viel weggeschmissen und behalte das nicht. Medaillen sowieso. Also ich finde, es gibt keine schönen Medaillen, die, wenn ich die mitnehmen würde, fliegen sie halt irgendwo im Keller rum. Und da stellt sich mir dann irgendwo doch echt die Frage, warum. Und deswegen haue ich das sehr, sehr oft weg. Ich weiß, das ist, da wird bestimmt jetzt, denke ich mal, was kommen, aber so gehe ich halt da vor.
Mhm.
Was ich tatsächlich behalte, sind Startnummern.
Mhm.
Deswegen fand ich die Frage so unfassbar schön. Es war so ein schöner Zufall, weil ich habe auch an deine Geschichte mit den Startnummern gedacht und du meintest, du packst die immer in so eine gelbe Tasche, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann hatte ich jetzt eben diese Startnummer von Garda Trentino Trail und habe mir dann gedacht, was mache ich jetzt mit der? Und habe die dann in meine Tasche oben in so ein Fächlein rein und musste an deine Geschichte denken. Und ziemlich genau, also nicht viel später, hast du diese Frage vorgeschlagen. Und dann fand ich das einen sehr, sehr schönen Zufall, weil ich finde schon auch, Startnummern sind was Besonderes irgendwie, natürlich vor allem von besonderen Rennen. Und das Garda Trentino-Rennen war für mich besonders, ebenso wie Canyons habe ich auch aufgehoben. Das sind Sachen, die habe ich in so einer Ecke in meinem Regal drin, aber Pokale, Medaillen, das ist wirklich nur eine Auswahl und alles andere ist bei mir weg. Also das ist nicht mal im Keller verstaut, sondern wirklich weggeschmissen.
Ja.
Und genau, ja.
Ja, also ich bin eher bei Startnummern in dem Team irgendwann wegschmeißen, also abgesehen von der Startnummer von der WM. Ich habe jetzt noch die Startnummern vom letzten Jahr in diesem Deckel von der gelben Box und halt die von diesem Jahr sollen da auch reinkommen. Aber sonst am Ende der Saison mache ich die meistens weg. Also ältere Startnummern habe ich sonst nicht aufgehoben. Bei Medaillen, also zum Beispiel die von der WM, die ist so richtig schwer, die ist richtig schön. Aber sonst verstehe ich, was du meinst mit, sie sind nicht schön. Und gerade dieser Trend, dass man überall nur noch Holzmedaillen bekommt, die gelasert sind, das mag nachhaltig sein oder was der Grund ist. Aber natürlich finde ich, ist es da so ein bisschen, ja, man hat dann so eine Medaille, die einen Gramm wiegt und man hat irgendwie schon drei der gleichen Sorte, weil man das Rennen schon dreimal gelaufen ist. Da verstehe ich, was du meinst. Ich heb sie trotzdem in dieser Box auf. Einfach, ich weiß nicht, ich kann mich immer emotional schlecht von Erinnerungen trennen. Das ist auch nicht unbedingt vorteilhaft. Aber ich habe das jetzt alles hier, weil ich das jahrelang zu Hause bei meiner Familie im Keller hatte. Und als ich dann hier nach Tulfes gezogen bin, haben meine Eltern gesagt, so, und jetzt wohnst du groß und hast einen großen Keller. Jetzt kommt der Moment, wo du all deine Pokal- und Medaillenboxen mitnimmst. Und ich glaube, ich habe da auch 15 Fotoalben. Also meine Eltern haben von jedem Lebensjahr ein Fotoalbum geführt und alles eingetragen mit so viel Liebe und so detailliert. Und klar, auch wenn ich das jetzt im Augenblick nicht gebrauchen kann oder mir nicht die Zeit nehme, das anzuschauen, ich glaube, irgendwann werde ich das sehr froh und wahrscheinlich sehr nostalgisch anschauen. Und deswegen hebe ich das einfach auf und sammle das fleißig weiter im Keller.
Es ist ja also ich muss sagen, dieses Thema, jetzt auch am Wochenende haben wir uns da ein bisschen drüber unterhalten, weil es fällt mir natürlich nicht einfach, solche Sachen wegzuschmeißen. Das tut schon weh. Und natürlich im zweiten Schritt, es ist jetzt nicht nur dieser nostalgische Wert von sowas, sondern schon auch dieser Nachhaltigkeitsgedanke, weil natürlich fließt da wahnsinnig viel Geld oder auch Material in diese ganzen und auch natürlich irgendwie, man denkt sich was dabei, bei Pokalen, bei Medaillen, das ist ja, kommt ja alles irgendwo her. Und ich frage mich da manchmal, wie könnte man das denn, also gibt es da eine Möglichkeit, um das nachhaltiger zu gestalten? Aber dann natürlich auf der anderen Seite sind solche Medaillen oder natürlich auch ein Pokal immer schöne Erinnerungen für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ich finde es wahnsinnig schwer, da eine Lösung zu finden, weil ich will dann ja auch nicht sagen, wenn mir jemand dann, wenn ich im Ziel bin, eine Medaille um den Kopf hängt, will ich ja nicht sagen, nee, danke, finde ich irgendwie wahnsinnig unfreundlich, deswegen mache ich das nicht. Aber sie halt dann 2 Minuten später wegzuschmeißen, ist halt auch nicht toll. Aber ich frage mich halt, also für mich ist das einfach wirklich der einzig richtige Umgang für mich persönlich, weil ich nicht wüsste, was ich mit diesen ganzen Medaillen, selbst wenn ich sie aufheben sollte, machen soll. Und deswegen ist das für mich irgendwie gerade so der Umgang damit.
Für mich ist das Thema schwierig bei den Finisher-Shirts. Also wann immer man das auswählen kann, wähle ich aus, dass ich kein Finisher-Shirt haben will. Weil ich halt weiß, das liegt halt daran, dass wir gesponsert sind, aber ich werde es sowieso nicht anziehen. Es ist nicht so, dass ich bei irgendeinem Training ein Finisher-Shirt anziehe und damit laufen gehe. Nicht, weil ich darauf nicht stolz bin, sondern einfach, weil wir halt Kollektionen zu tragen haben. Und die auf Dauer aufzuheben, da bräuchte es einen ganzen weiteren Schrank. Und deswegen, die sortiere ich dann häufig aus und gebe die mit in die Kleiderspende, wenn ich meine letzten North Face-Kollektionen aussortiere und weggebe. Und da fühle ich mich immer ein bisschen schlecht, weil ich denke, boah, eigentlich ist das sowas, darauf sind so viele stolz und heben so viele Shirts extra auf. Und gerade wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel vom UTMB 2013 oder so, so ein altes The North Face Finisher Shirt, was ich dafür geben würde, um so eins zu bekommen, einfach weil es cool ist und so ein bisschen Vintage ist, wäre es schön, wenn ich so Sachen aufheben würde. Mhm. Aber da bin ich, gerade wenn die aus so einem Stoff sind, dass sie halt schnell trocknen, dass man sie beim Laufen anziehen kann, die gebe ich immer weg in die Kleiderspende und da fühle ich mich auch kurz schlecht, aber ich ziehe sie halt einfach wirklich nicht an.
Also ich habe jetzt zum Beispiel das Finisher-Shirt vom Garda Trentino Trail, das habe ich genommen. Ich mache auch meistens, wenn man das auswählen kann, will ich auch keins. Generell muss ich sagen, ich lehne sogar oft die Sachen ab, die in diesem Giveaway-Packerl drin sind, weil da sind ja auch oft Socken drin oder Sachen, die ich einfach zuhauf schon habe und oft nehme ich das dann einfach alles so gut es geht nicht an, damit ich das wegschmeißen nicht habe und vielleicht freut sich ja jemand anders drüber. Das ist jetzt vom Garda Trentino Trail, das habe ich behalten, weil das ist so ein schönes Baumwoll-Shirt.
Ja, das ist cool.
Und das ist auch echt schön und das ist in so einem Gelb und keine Ahnung und solche Sachen benutze ich dann manchmal als Schlafshirt. Aber so Funktionsdinger, die versuche ich auch so gut es geht einfach nicht anzunehmen, weil das, wie du es ja auch schon gesagt hast, das hat nichts damit zu tun, dass das uns nichts bedeutet oder keine Ahnung, aber das ist ja wirklich was, das flackt dann wieder irgendwo rum und man weiß nicht so richtig, was mache ich jetzt damit. Was ich manchmal auch mache, ist halt diese Giveaway-Sachen zu verschenken. Also diese Sachen, die in diesem Sackerl drin sind oder auch das Finisher-Shirt oder keine Ahnung, wenn sich jemand drüber freut, das ist natürlich das Allerschönste, aber oft versuche ich das wirklich einfach nicht mitzunehmen oder weil ich einfach nicht dauernd in dieser Situation sein will oder so oft, dass man halt sich dann fragt, okay, kann ich das jetzt guten Gewissens wegwerfen und was macht das dann mit mir? Weil das macht natürlich schon was mit mir, weil ich weiß natürlich schon auch, dass das Sachen sind, die, da hat jemand Mühe und Zeit reingesteckt und alles Mögliche und jetzt haue ich das halt weg. Aber seit diesem Umzug aus Bamberg raus bin ich da wirklich ein bisschen härter mit Sachen geworden, weil ich hatte einfach auch nie einen Keller und nie genug Platz, um Sachen zu lagern, dass ich halt wirklich da oft dann einfach mir denke, naja, bringt mir das was in 5 Jahren? Und wenn die Antwort nein ist, und das ist sie bei Pokalen und Medaillen eigentlich immer, bis auf ein paar Ausnahmen, wie gesagt, dann kommt es weg. Und deswegen bin ich da ziemlich hart im Umgang.
Ja, ich habe heute Nacht auch in dem Baumwoll-T-Shirt von UTMB World Series geschlafen, aber das ist auch sowas, weil ich finde das eigentlich sogar echt schön. Aber steht halt Hoka vorne drauf. Das kann ich halt so im Alltag niemals anziehen. Deswegen geht es dann nur als Schlaf-T-Shirt. Das ist eigentlich schon schade, aber sowas kann sich ja dann schon irgendwann ändern, wenn man mal irgendwann nicht mehr unter Vertrag ist oder was weiß ich. Aber es ist auch die Frage, ob ich das dann noch anziehen möchte. Ja, mal schauen. Also wegschmeißen tue ich mich sehr hart mit, aber es ist schon eine gute Frage. Ich habe die gelesen und habe gedacht, die ist total cool zum Besprechen, weil da haben wir so noch nie drüber gesprochen und ich wäre auch von alleine nicht drauf gekommen. Und es ist ja schon ein Ding, was irgendwie jeden betrifft, weil es gibt fast immer ein Finisher-Shirt, fast immer eine Finisher-Medaille, immer eine Startnummer. Ich meine, früher bei so Volksläufen und Serien kenne ich das auch noch so, dass man die Startnummer wieder abgeben musste. Und das ist ja jetzt gar nicht mehr der Fall. Also gerade bei den UTMB-Rennen, du kriegst eigentlich 2 Startnummern, dann nochmal so 2 Aufkleber für die Dropbacks. Da klebe ich meistens einen auf meine gelbe Verpflegungsbox als Erinnerung. Aber man kann sich eigentlich kaum retten vor Sachen, die man da bekommt.
Ja, also Startnummern ist wirklich, finde ich, die haben schon immer irgendwie was Besonderes. So gerade das zum Beispiel mit dem Team Ciao Bella von Infinitrails und so, das sind halt einfach so coole Erinnerungen. das ist halt, die nehmen halt auch nicht so viel Platz weg wie jetzt so ein potenziell großer Pokal. Natürlich sind Pokale nicht immer groß, aber kann sein. Aber wenn ich hier so links in mein Regal schaue, also die meisten, die ich aufgehoben habe, sind tatsächlich Holzpokale. Die mag ich irgendwie sehr gerne, aber ja, sind schon immer große, große Oschis, aber natürlich immer eine schöne Erinnerung. Deswegen hoffe ich, weiß man, dass mir das auf jeden Fall viel bedeutet, trotz der Tatsache, dass der ein oder andere leider dann im Müll landet. Naja, aber coole Frage, finde ich wirklich auch.
Mhm.
Werbung.
Ich habe es ja immer wieder erwähnt, ich bin ein absolutes Gewohnheitstier, wenn es um Snacks geht. Deswegen ist mein Vorrat an Nussmusen immer bis oben hin gefüllt. Denn ich sag ja, ein Tag ohne mindestens 3 Löffel Nussmus ist ein verlorener Tag. Mein Favorit ist da ganz klar das gesalzene Erdnussmus von Koro. Gibt's ganz praktisch im 500-Gramm-Glas aus gerösteten Erdnusskernen und einer kleinen Prise Salz. Das Erdnussmus hat dabei einen hohen Ballaststoffgehalt, ist eine natürliche Proteinquelle und von Natur aus vegan. Super praktisch also für jede Mahlzeit und ein leckerer Lieferant von wichtigen Nährstoffen.
Ja, ja, du und dein gesalzenes Erdnussmus. Ich habe schon mitbekommen, dass du letzte Woche ein bisschen grantig geworden bist, als es ausverkauft war. Umso wichtiger ist es, dass du deswegen jetzt immer einen Vorrat zu Hause hast. Also Nussmusse schmecken immer, ob aufs Brot, im Porridge, als Topping fürs Müsli oder auch einfach pur so ein Löffel, wie du das eben gesagt hast. Mein Favorit ist da ja ganz das Crunchy Pistazienmus und im Gegensatz zu dir habe ich auch mindestens immer ein Glas noch auf Vorrat, damit ich absolut nicht einen einzigen Tag überbrücken muss.
Und wenn ihr euch auch ein paar leckere Snacks und einen großen Vorrat an Musen für den Mai holen wollt, dann schaut doch einfach auf www.koro.com vorbei und spart mit unserem Code HMKM 5% auf euren Einkauf.
Und alle Infos findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Also, kommen wir zu unserer neuen Rubrik.
Mhm.
Wissen Weekly. Und ich habe heute einen kleinen Exkurs mitgebracht zur Entwicklung der Frau im Trailrunning. Und weil unser Trailrunning-Sport ja noch recht jung ist, gleichzeitig es manche Rennen schon ewig lang gibt, war das gar nicht so leicht, sich da zu informieren. Und deswegen habe ich gerade am Anfang so ein bisschen auch die Entwicklung von der Frau im Marathonlauf mit reingenommen. Mhm. Also nicht, dass es jetzt für Verwirrung sorgt, aber ich fange einfach mal an. Und wenn ich zu doll in die Statistiken rutsche, musst du mich aufhalten, Kim.
Noch ganz kurz halt, bevor du anfängst. Wissen Weekly.
Sehr gut, dann haben wir auch ein Intro.
Ja.
Ja, also 1896, also vor ziemlich genau 129 Jahren, soll eine siebenfache Mama, die 35 Jahre alt war, von der Insel Syros eine Woche vor den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit von Marathon nach Athen gelaufen sein. 42 Kilometer in 5,5 Stunden.
Mhm.
Das sind so die ersten Aufzeichnungen zur Frau im Marathonlauf. Dann aus dem Jahr 1926 stammt die erste Marathonzeit, die vom Leichtathletik-Weltverband offiziell anerkannt wurde. Was schätzt du, was das für eine Zeit war?
Auf jeden Fall unter 3 Stunden, würde ich sagen.
Mm-mm.
Nicht?
Okay. Aber trotzdem eine gute Zeit. Also wurde damals in London gelaufen, 3:40:22. Wenn man bedenkt, okay, mit was für Schuhen man damals gelaufen ist, finde ich das schon stark. Dann 1959, also vor 64 Jahren, und das ist jetzt das Erste, was ich auch zum Thema Trailrunning so ein bisschen gefunden habe, soll Alene Pieper als erste Amerikanerin einen Marathon gefinisht haben. Und zwar nicht irgendeinen, sondern den Pikes Peak Marathon. Kennst du aus der Golden Trail World Series?
Mhm. Also ich bin hier noch nicht gelaufen, aber ich kenne ihn.
Ja. Der ist 40 Kilometer lang und hat 2300 positive und 2300 negative Höhenmeter.
Mhm.
Sie hat damals 9 Stunden 16 gebraucht. Und was ganz interessant ist, sie ist im Jahr zuvor auch schon gestartet, hat da aber nach dem Aufstieg gestoppt, also beim Halbmarathon. Heute hat das eine eigene Wertung. Das heißt dann da irgendwie nur der Ace sind. Damals noch nicht, da wurde sie dann disqualifiziert. Und hat sich vorgenommen, ein Jahr zu trainieren, um den Ganzen zu schaffen.
Mhm, cool.
Was ich sehr, sehr cool finde. Und sie war zwar damals im Aufstieg nicht die Erste, da war noch eine Frau schneller, aber die ist eben nach dem Aufstieg ausgestiegen.
Mhm.
Und was ich auch rausgefunden habe, was ich ziemlich krass finde, ihre Tochter, die war damals 9 Jahre alt, die ist auch diesen Halbmarathon den Aufstieg gelaufen.
Was? Mit 9?
Ja.
Okay, wow.
Stark, oder?
Ja, ja, das ist sehr jung. Ja. Also auf jeden Fall. Ja.
Mhm. Dann, das Foto kennst du wahrscheinlich aus 1967, wo Catherine Switzer beim Boston-Marathon von dem Co-Rennleiter aufgehalten wird. Wo sie den Marathon laufen möchte und sich gemeldet hat unter ihren Initialien, damit das Geschlecht nicht auffällt, aber mit Startnummer laufen wollte und sie ist auch mit der Startnummer dann ins Ziel gelaufen, aber wo es dieses weltberühmte Foto gibt, wo der Co-Rennleiter sie auffällt.
Ja.
Genau.
Ja, eigentlich, gell, unfassbar.
Dann habe ich aus dem Jahr 1974 beim ersten Berlin-Marathon, was meinst du, wie viele Frauen sind da ins Ziel gelaufen?
Ach krass, das war der erste Berlin-Marathon. Mhm. Boah, wie viele Frauen sind da ins Ziel gelaufen? Weißt du zufällig, wie viele Leute insgesamt da teilgenommen haben? Das würde mich auch sehr interessieren.
Ja, das habe ich nicht rausgesucht.
Weil jetzt sind wir ja bei 80.000. Das wär, wie viele Frauen sind ins Ziel gelaufen? Oh Gott, ich bin so schlecht bei sowas. Ich sage immer so abstruse, komische Zahlen.
Ist doch schwer, jetzt ins Schwarze rein zu raten.
Die erste Zahl war irgendwie 5. Keine Ahnung, aber es sind hoffentlich mehr. Ich weiß es nicht.
Es sind 11 Frauen.
Okay, gut.
Das ist echt, ja. Ich habe jetzt gerade gefunden, dass da 286 gestartet sind.
Okay.
Also, krass. Um das nachzutragen.
Absolute Irre, oder? Wo das inzwischen hin ist. Ja, crazy. Okay.
Dann, um wieder zum Trail zurückzukommen. Mhm. Der älteste 100-Miler. Du weißt, welcher das ist, oder?
Naja, ich würde jetzt sagen Western States.
Ganz genau. 100 okay, Punkte, Kimi. 100 Punkte für dich an dieser Stelle.
Was ein Druckmoment entstanden ist. Oh Gott.
Also 1978. Gab es die erste Austragung vom Western States. Das ist der älteste 100-Miler, den wir haben.
Mhm.
Und da durften von Anfang an Männer und Frauen starten. Ich finde, das ist schon sehr fortschrittlich, dass das da nie eine Diskussion war.
Mhm.
Bei den ersten 100-Miler damals hieß die Frauensiegerin Pat Smith und sie finishte in knapp unter 30 Stunden, was ich auch sehr stark finde.
Mhm.
Klar, jetzt heute haben wir bei den Frauenzeiten bei 15 Stunden, was die Hälfte ist. Aber es ist trotzdem, wenn man bedenkt, was das Equipment und alles damals gewesen sein muss und ohne Support-Crews wahrscheinlich, also finde ich schon stark.
Ja, auf jeden Fall. Aber auch hier halt super krass zu sehen, wo sich das so hinentwickelt, finde ich. Also da hat man es ja dann wirklich schwarz auf weiß, die Zeiten und wie sich alles entwickelt hat und wie schnell alles geworden ist und wie schnell die Leute geworden sind. Das ist schon irre, ja.
Ja, wir kommen zu Western States später auch nochmal zurück. Aber 6 Jahre später erst, also 1984, ist der Marathonlauf überhaupt erst olympisch geworden für Frauen.
Mhm.
Wenn man, es ist eigentlich jetzt erst 41 Jahre her. Mir war das gar nicht so bewusst. Also bei den ganzen Bahnstrecken, 800, 1500, 3000, 10.000, war das auch nochmal anders. Da hat es zum Teil sogar länger gedauert. Aber ich finde es irgendwie erstaunlich. Es ist eigentlich erst 41 Jahre her.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall zurück zum Western States. Eine oder die Seriensiegerin dort heißt Anne Trason. Und was tippst du, wie oft hat sie Western States schon gewonnen?
6 Mal.
Ja, sie hat 14 Mal gewonnen. Ist irre, oder? Ist schon ziemlich stark.
Ja, es ist stark.
Und 1995 war sie sogar nur 6 Minuten hinter dem ersten Mann. Also sie war zweite Overall.
Oh, krass. Okay. Ist das nochmal so eng passiert? Weißt du das? Wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, also danach die Jahre ist es halt immer öfter passiert, dass Frauen in die Top 10 gelaufen sind oder ja auch eine Courtney den Männern vorne ordentlich Druck gemacht hat. Aber dass es so knapp war um den Gesamtsieg, war es nicht nochmal.
Mhm.
Also sehr, sehr stark.
Wahnsinn.
Und das bringt mich jetzt zum nächsten Punkt auf der Statistikseite. Des DUV, also der Deutschen Ultra-Vereinigung, kann man sehen, dass 2017 bei 327 Rennen über Ultradistanzen, also alles, was länger ist als Marathon, overall eine Frau gewonnen hat.
Voll cool.
Das sind von den gelisteten Rennen in dem Jahr so knapp 6%. Aber es ist schon, finde ich, eigentlich ganz beeindruckend.
Ja, voll.
So.
Schön, was du da alles rausgesucht hast. Richtig toll.
Ja, oder?
Ja, voll.
Kommen wir zum UTMB. Die erste Austragung 2003 gewinnt Christine Möhl. Es finishen in dem Jahr 60 Männer. Und was tippst du, wie viele Frauen?
Nein.
Du warst bisher ganz gut, finde ich.
20.
Weniger. 7 Frauen haben gefinisht.
Okay. Ja.
2013 ist die Frauensiegerin Rory Bozio, damals übrigens eine North Face-Athletin, die erste Frau, die mit Platz 7 gesamt den Sprung in die Top 10 beim UTMB schafft.
Ach, cool. Wo sind wir jetzt im Jahr? Welches Jahr war
das? 2013.
Okay, 2013.
Genau, und du hast es eben schon bei Western States geraten. Beim UTMB, die Dame, die bis jetzt am häufigsten gewonnen hat, ist Lissy Hawker. Weißt du, wie oft sie den UTMB gewonnen hat?
Also wissen tue ich es natürlich nicht. Ich rate mal.
Glaube ich, letztes Jahr, als 20 Jahre UTMB war und es diese Staffeln gab, die da aus den ehemaligen Siegern zusammengestellt wurden, war sie, glaube ich, vor Ort.
9-mal.
Mm-mm, 5-mal.
Okay.
5-mal hat sie gewonnen.
Mal schauen, ob ich irgendwann mal noch richtig liege.
Nein, das ist schon alles sehr dicht, finde ich.
Naja.
Vor allem, wenn man so ins Blaue raten muss.
Ja.
So. Jetzt war ich gerade schon beim letzten Jahr, also 2024 sind beim UTMB, also auf der UTMB-Distanz, 2761 Läufer gestartet. Davon 355 Frauen. Das sind also 13%. Davon, was schätzt du, wie viel Prozent von den gestarteten Frauen gefinisht sind?
Passt mich nach dieser. Ich bin auch noch in Prozent
wieder wissen,
rein. Ich bin so schlecht bei sowas. Ich bin bei so Zahlenzeug und vor allem bei Prozent so schlecht.
Ich liebe sowas.
Oh, nee, ich hasse sowas. Warte, Entschuldigung, jetzt bin ich völlig durcheinander. Also, nochmal.
Also, es sind 355 Frauen 2024 beim UTMB gestartet. Was schätzt du, wie viel Prozent davon gefinisht haben?
Ich kann
Ich kann dir als Hilfestellung sagen, bei den Männern haben von den gestarteten Männern 44% gefinisht.
Okay, krass. Ich glaube, es ist völlig daneben. 20%. Keine Ahnung.
Nee. Die Frauenquote war höher. Es haben 58% beim UTMB 2024 der gestarteten Frauen gefinisht. Und ich habe nicht dazu gehört. Kommen wir zum Western States. Da starten ja immer deutlich weniger. 2024 sind dort 375 gestartet. Davon waren 98 Frauen, also 26% der gestarteten Läufer waren Läuferinnen. Es finishen 62 Frauen, das sind 63%. Bei den Männern dagegen haben da sogar 81% gefinisht.
Ach krass. Okay.
Also da ist es umgekehrt, was ich total spannend finde.
Mhm, interessant.
Ja, und jetzt sind wir auch fast durch. Nicht zu vergessen, wenn man die Frau im Trailsport oder im Ultrarunning anschaut, ist auf jeden Fall, dass die Jasmine Paris letztes Jahr als erste Frau den sagenumwobenen Barclay-Marathon finishte. Auch ein 100-Meilen-Rennen. Was aber einen ganz besonderen Charakter hat, weil man unter diesen 60 Stunden bleiben muss, was da eine Herausforderung ist, weil man die Runden verschieden rum ablaufen muss, ohne GPS-Geräte, ohne Streckenmarkierung.
Höllenvorstellung.
Das ist ein ganz wildes Rennen. Es gibt auch eine Netflix-Doku.
Man muss sich auch mit Essay, glaube ich, bewerben und so. Das finde ich ziemlich cool.
Ja,
das ist alles
genau,
sehr
die
speziell.
Bestimmen genau, wer starten darf. Und man muss ein Kennzeichen mitbringen, glaube ich, was die sich dann aufhängen als Erinnerung an jeden Starter.
Okay. Ein Kennzeichen.
So, und dann habe ich noch zu unserem gerade jüngst gewesenen Event, dem Innsbruck Alpine Trail Festival, was mitgebracht an Statistik. 2025 waren beim Innsbruck Alpine Trail Festival 40% aller Starter Frauen.
Richtig cool.
Beim K25 war es fast 50-50, das Männer- und Frauenfeld. Mhm. Und beim K15 gab es sogar erstmals mehr weibliche Starter als männliche. Es gab 57% Frauen an der Startlinie und das finde ich extrem cool.
Ja, das finde ich auch extrem cool. Richtig toll, Ida. Da hast du richtig stark recherchiert und ich finde es ein richtig tolles Thema. Richtig cooles Topic.
Waren jetzt vielleicht ein bisschen viele Zahlen, aber ich glaube, es ist trotzdem ganz spannend.
Ich habe dir an den Lippen gehangen, auf jeden Fall. Trotz der Anzahl an Zahlen. Ich bin ja tatsächlich absolut, was Zahlen angeht, sowas von unbegabt. Also für alle schon mal in der Zukunft, wenn ich mal ein bisschen Weekly mache, da wird definitiv das Wort Prozent nicht einmal fallen. Gleich mal drauf einstellen.
Du hast doch gleich, als ich das vorgeschlagen habe, hast du gleich geschrieben, ist ja wie ein Referat dann, oder?
Ja gut, das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes, aber
naja.
Prozentzahlen nicht mit mir. Also Ich kann den Dreisatz bis heute nicht. Also von daher, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen, es wird anders auf sein, aber ich finde es richtig toll. Fand ich ein richtig coolen Einblick auf jeden Fall.
Ja, und jetzt waren am Wochenende so viele Rennen. Es war Skyrunning World Series, es waren 4 UTMB World Series Rennen. Es war ja in Australien, in China, im Elsass und in Wales beim Snowdonia.
Ah ja, richtig.
Es gab die Golden Trail World Series, es gab den Rennsteig, den Garda Trentino Trail, wo du gestartet bist, den Mountain Man. Also es war richtig viel los an Rennen.
Mhm.
Deswegen können wir jetzt absolut nicht auf alle Rennergebnisse eingehen. Aber was vielleicht mit Bezug auf das Wissen Weekly auch noch ganz interessant ist, ist, dass Elise Fonsett eine neue Frauen Fastest Known Time am Mont Blanc mit Skiern aufgestellt hat, was eine sehr starke Leistung war. Und Stephanie Case beim Snowdonia, beim UTMB, die 100 Kilometer gewonnen hat. Und die hat vor 5 Monaten erst ein Baby bekommen und hat 3 Stops zum Stillen gemacht. Das finde ich auch absolut beeindruckend.
Ida, ich muss jetzt wirklich mal sagen, das verdient ein absolutes, ich weiß gar nicht.
Ich habe da aber gar nichts geleistet.
Nein, aber also du hast es rausgesucht. Wenn jetzt wieder nur ich hier gesessen hätte, hätten wir all das nicht thematisiert. Und ich finde gerade diese Themen, wo ganz junge Mamas dann sowas, einfach 100 Kilometer währenddessen stillen, all diese Sachen, da passieren so coole Sachen. Natürlich von Männerseite auch, versteht mich nicht falsch, aber das sind einfach Themen und Punkte und einfach Sachen, die passieren, die unter meinem Radar schon wieder durchgerutscht wären. Deswegen muss ich jetzt wirklich mal sagen, hier vielen, vielen Dank für all diese tolle Recherche. Das ist wirklich toll. Bin ich sehr dankbar für.
Gerne, das macht mir auch Spaß. Ja. Aber du sagst schon ganz richtig, also es soll auf keinen Fall irgendwie eine Offense an die Männer sein. Auf gar keinen Fall. Es soll nur darum gehen, dass wir so ein bisschen die Frauen im Trailsport und im Ultrarunning natürlich supporten wollen und das cool finden, wenn das immer mehr werden und umso cooler finden, wenn das auch Männer supporten und unterstützen und andere Frauen ermutigen zu starten. Und deswegen haben wir da jetzt heute ein bisschen mehr Fokus drauf gelegt. Und um das Ganze abzuschließen, ich habe die Übertragung von der Golden Trail Series bei Discovery Plus geschaut. Da gab es gerade die Übertragung, die hat Hannes Namberger kommentiert. Sehr empfehlenswert. Nächste Woche ist Zegama, also schaut da gerne mal rein, das hat er sehr gut gemacht. Und ja, das wäre es von meiner Seite.
Ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt noch sagen soll.
Du kannst sagen, bewertet uns, folgt uns.
Bewertet uns, folgt uns, hört uns ganz fleißig, sowieso genau. Schon. Lasst uns dran teilhaben. Ja, einfach nochmal in diesem Zusammenhang auch vielen, vielen Dank für die schönen Kommentare immer. Auch jetzt beim Garda Trentino Trail habe ich ja vorhin erzählt, dass dann einfach im Finish mir gesagt wird, dass man uns zuhört, dass es einem so viel gibt. Dass wir es irgendwie schaffen, mit unseren wöchentlichen Ratschereien so viele Leute abzuholen und zu inspirieren. Das bedeutet uns super viel. Ja, so viel zu meiner emotionalen Schlussrede. Also ich bin wirklich immer wieder sehr ergriffen von diesem Podcast und muss sagen, solche Sachen wie jetzt gerade dieses Wissen Weekly war wirklich einfach wieder ein schöner Zusatz. Ich bin einfach sehr gespannt, wo das alles noch hingeht und ja, bin einfach auch immer sehr dankbar um alles, was du machst, Ida, und bevor es jetzt noch schnulziger wird, kann ich nur sagen,
auf Wiedersehen.
Danke. Und danke, danke, danke an alle, an dich, an Johannes und sowieso.
Ja.
Es ist wie immer eine schöne Folge geworden.
Dem schließe ich mich soweit an und ja, freue mich auf die nächste Woche und freue mich auf die Community-Fragen, die dazu kommen. Und wir hören uns nächste Woche in alter Frische. Viel Spaß beim Trainieren.
Viel Spaß beim Trainieren, viel Spaß beim Hören und eine schöne Woche. Tschüss!